Bleibet hier und wachet mit mir. Wachet und betet, wachet und betet. Wir haben heute den Sonntag Reminiscere. Damit sind wir tief in der Passionszeit und es geht mit großen Schritten auf Ostern zu. Viele Christen nutzen die Passionszeit ja, um zu fasten. Carla zum Beispiel fastet Instagram, hat die App vom Handy runtergeschmissen und nimmt sich jetzt davon eine Auszeit. Kurze Frage, fastet von euch jemand irgendwas gerade in dieser Zeit? Nur so aus Neugierde. Okay. Der Grund. Ja, Bettina. Was fastest du, wenn du erzählen magst? Schokolade. Ich glaube, das könnte ich nicht. Ich faste nicht, aber Kaffee fasten wäre, glaube ich, das Schlimmste für mich. Oh, Ingrid.
Ich möchte mich nicht von diesen traurigen Nachrichten nur runterbringen lassen. Ich möchte mindestens am Abend oder am Nachmittag 5 wunderschöne Dinge mir vor Augen halten, was Gott mir schenkt und mich dadurch erfreuen und aufbauen lassen und auch bunte Farben tragen. So.
Sehr schön, sehr schön. Sozusagen das Umgekehrte, das geht ja auch fast, dass man bewusst etwas auch tut. Darf ich noch irgendwen übersehen? Nee, ne? Sehr schön. Genau, das passt sehr gut, was du gesagt hast, Inge. Der Grundgedanke beim Fasten ist ja nicht nur etwas zu verzichten, sondern auch die Zeit aktiv für etwas zu nutzen. Und was das noch so sein könnte, abgesehen von dem, was du schon so schön erzählt hast, da kommen wir nachher noch zum Schluss der Predigt nochmal drauf. Aber zuerst steigen wir ein beim Predigttext in Matthäus 26, die Verse 36 bis 46. Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der Gethsemane heißt. Dort sagte er zu seinen Jüngern, bleibt hier sitzen, ich gehe dort hinüber und bete. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit. Plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Da sagte er zu ihnen, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und wacht mit mir. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen Becher auszutrinken. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Dann ging er ein zweites Mal einige Schritte weg und betete. Mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, dann trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst. Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren. Die Augen waren ihnen zugefallen. Jesus ließ sie schlafen. Wieder ging er weg und betete ein drittes Mal mit den gleichen Worten wie vorher. Dann ging er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Seht, die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der mich verrät, ist schon da. Vieles schon passiert in diesem Kapitel, in Kapitel 26. Jesus ist von einer Frau mit Nardenöl gesalbt worden. Judas ging zu den obersten Priestern und handelte den Preis aus, für den er Jesus verraten würde. Jesus hat mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert. Und er hat Petrus angekündigt, dass er ihn verraten würde, noch bevor der Hahn kräht. Nun jedenfalls sind sie im Garten Gethsemane angekommen. Gethsemane, das bedeutet übrigens Olivenpresse oder Ölkelter, eben weil dort Olivenöl gepresst wurde in diesem Garten. Und jedenfalls ist es tief in der Nacht. Jesus zeigt seinen Jüngern einen Platz, wo sie sich hinsetzen können und wo sie schlafen können. Dann geht er ein Stück weiter weg, um zu beten, und dafür nimmt er sich drei Jünger mit. Petrus sowie Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus werden sie auch genannt. Diese drei sind seine engsten Vertrauten, sein Inner Circle würde man heute sagen. Sie waren die ersten, die nachgefolgt sind von den Jüngern. Und sie waren in besonderen Situationen dabei, die den anderen Jüngern verwehrt geblieben sind. Zum Beispiel waren sie auf der Verklärung auf dem Berg mit dabei. Und Jesus braucht sie in diesem Moment, in dieser Zeit. Wir lesen davon, dass ihn Angst und Verzweiflung überfallen, Todesangst. Und das ist eine ganz schön krasse Veränderung im Vergleich zu vorher. Wenn man vorher die Verse und Kapitel vorher liest, da tritt Jesus mit Vollmacht auf und er redet frei heraus davon, was kommen wird, von dem, was passieren muss, von seinem bevorstehenden Tod. Und trotzdem geht er mutigen Schrittes den ganzen Weg nach Jerusalem und geht seinem Schicksal entgegen. Nun aber holt ihn ein, was ihm bevorsteht. Und Jesus weiß nur zu gut, was in den kommenden Stunden passieren wird. Verrat, seine Verhaftung, die Anklage vor dem Hohen Rat und vor Pilatus, Spott und Folter und schließlich der grausame Tod am Kreuz. Und diese Aussicht, die setzt ihm massiv zu. In dieser Situation bittet er seine engsten drei Vertrauten, ihm beizustehen. Sie sollen wachen und für ihn beten. Den eigentlichen Kampf muss Jesus allerdings ganz alleine ausfechten. Er geht einen Steinwurf weiter weg und betet inbrünstig. In der Luther-Übersetzung ist noch von Zittern und Zagen die Rede. Der Hebräerbrief im 5. Kapitel greift diese Szene übrigens auch auf. Und dort ist von Geschrei und von Tränen die Rede, von Bitten und Flehen. Jesus wirft sich zu Boden und fleht seinen Vater im Himmel an, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen möge. Er bittet ihn um einen anderen Weg. Eine andere Möglichkeit als das Kreuz. Eine andere Möglichkeit, um uns zu retten. Denn er will diesen grausamen Tod nicht sterben müssen. Trotz aller Angst und Verzweiflung unterwirft er sich aber auch dem Willen seines Vaters im Himmel. Nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst, sagt er. Was nun folgt, das will ich in zwei Perspektiven abgehen. Zuerst schauen wir uns an, was Jesus tut, und dann schauen wir uns an, was die Jünger tun. Jesus fechtet hier einen monumentalen Gebetskampf aus. Und die Verse, die wir da haben, die werden dem Ganzen kaum gerecht. Das erste Mal, als Jesus dann nach seinen Jüngern sieht und sie dann weckt, da ist schon eine Stunde vergangen. Das heißt umgekehrt, dass dieser ganze Gebetskampf sich über mehrere Stunden hinzieht, dass Jesus dort mehrere Stunden im Garten auf den Knien im Garten Gethsemane ist und betet, verzweifelt. Es ist allerdings spannend zu beobachten, wie sich im Laufe dieses Gebets seine Perspektive verändert. Anfangs will er diesen Weg nicht gehen und bittet seinen Vater verzweifelt um eine Alternative, um einen anderen Weg. Und gleichwohl sagt er aber auch, dein Wille geschehe, nicht meiner. Der nächste Fetzen, den wir von diesem langen Gebet zu hören bekommen, den wir lesen können, da sagt Jesus, wenn es nicht anders geht, dann gehe ich diesen Weg. Es soll geschehen, was Gott will, was du willst. Sinngemäß. Gottes Plan und Gottes Wille werden im Verlauf des Gebetes zu seinem Plan und seinen Willen. Im Verlauf des Gebetes fügt Jesus sich in sein Schicksal und er bekommt die nötige Kraft und den nötigen Mut für das, was vor ihm steht, was vor ihm liegt. Es ist ein Jammer, dass von diesem mega langen Gebet und dieser intensiven Zeit dort nur diese vier mickrigen Sätze überliefert sind. Aber, und das ist das Entscheidende an dem Ganzen, man sieht am Ende des Gebetes, am Ende dieser Stunden ist Jesus gefasst und ruhig. Die Verzweiflung ist besiegt und die Todesangst ist überwunden. Jesus wird sicherlich immer noch Angst gehabt haben, aber er war gefasst und hatte die Kraft für das, was er tun musste. Er hatte die Kraft, diese letzten grausamen Schritte auf seinem Weg zu gehen. Vielleicht konnte er jetzt auch weiterschauen, über den Zaun hinaus sozusagen. Über das Kreuz und über die bevorstehenden Schmerzen, auf Ostern, auf die Auferstehung und auf unsere Rettung, auf das, wofür das alles tat, auf das Heil, das aus diesen grausamen Stunden erwachsen sollte. Fakt ist auf jeden Fall, Jesus hat diese Zeit im Garten intensiv und gut genutzt. Und die drei Jünger? Nun ja, nicht so sehr. Sie sind eingeschlafen, wie wir lesen. Dreimal unterbricht Jesus sein Gebet und geht zu ihnen. Beim ersten Mal weckt er sie und sagt diese gewichtigen Sätze: Könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Darauf kommen wir gleich noch zurück, auf diese Sätze. Jedenfalls geht Jesus wieder fort zum Beten. Als er das zweite Mal zurückkommt, sind die Jünger wieder eingeschlafen und spannenderweise lässt Jesus sie weiterschlafen. Das ist mir tatsächlich beim Lesen das erste Mal so richtig bewusst aufgefallen, dass er sie schlafen lässt. Als er dann zum dritten Mal wiederkommt, ist der große Gebetskampf schon vorbei. Und er weckt sie, weil es soweit ist, weil die Stunde gekommen ist. Judas und die Soldaten, die er geholt hat, die kommen. Die Stunde der Verhaftung ist da. Steht auf, wir wollen gehen, sagt Jesus zu ihnen. Die große spannende Frage, über die ich noch ein wenig nachdenken will jetzt, ist: Was wäre passiert, wenn die Jünger nicht geschlafen hätten? Was hätte das für einen Unterschied gemacht? Zuerst einmal ganz kurz: Warum sind Petrus, Jakobus und Johannes denn nicht wach geblieben, wie Jesus sie gebeten hatte? Es ist Spekulation und sicherlich spielt einfach mit rein, dass sie müde waren, aber ich glaube vor allem, dass sie nicht verstanden haben, um wie viel es gerade ging, wie kritisch und gewichtig diese Situation war, wie ernst. Nicht nur in dem Sinne all des ganzen Dramatischen, was nun folgen würde, und dass sie gerade die letzten gemeinsamen Stunden mit Jesus vor seinem Tod verbrachten. Vielmehr noch bemerkten sie nicht, was mit Jesus los war, was für einen gewaltigen inneren Kampf er auszufechten hatte. Das Entscheidende zu dieser Frage steckt in den Versen 40 und 41 drin. Bevor wir dazu noch kommen, ganz kurz nur noch zwei, drei Sätze zu dem, wo Jesus mit seinen Jüngern schimpft. Zumindest klingt das ja so in den Versen. Er sagt ja: Könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Es ist bezeichnend und allzu passend, dass er das ausgerechnet diesen drei Jüngern sagt. Petrus hatte ja gerade erst, direkt bevor sie in den Garten gegangen sind, noch ganz großspurig behauptet, zu Jesus zu halten und ihm in den Tod zu folgen, wenn es drauf ankommen sollte. Und spannenderweise wird von Jakobus und Johannes Ähnliches berichtet. Sie waren als die Donnersöhne auch bekannt. Wahrscheinlich, weil sie ein ähnlich feuriges und eiferndes Temperament hatten wie Petrus. Und jedenfalls kann man von den beiden in Matthäus 20 lesen, dass sie im Himmel gerne links und rechts neben Jesus sitzen wollen. Und als Jesus sie warnt, dass sie gar nicht wissen, worum sie da bitten, worauf sie sich da einlassen, er denkt an die Kreuzigung und an das, was kommt, da beteuern sie, dass auch sie diesen Weg gehen könnten. Auch sie meinten, sie würden für Jesus sterben, wenn es drauf ankommen sollte. Man kann zusammenfassen, an Selbstvertrauen fehlt es diesen dreien, Petrus, Jakobus und Johannes, jedenfalls nicht. Und dem versetzt Jesus hier einen kleinen Dämpfer. In meinen Worten: Ihr spuckt große Töne, dass ihr für mich sterben würdet. Aber ihr kriegt es nicht mal hin, diese eine popelige Stunde wach zu bleiben und mit mir zu beten. Gleichzeitig muss man aber auch festhalten, dass Jesus anerkennt, dass sie es durchaus ernst meinen mit dem, was sie sagen. Der Geist ist willig, sagt er. Aber die menschliche Natur ist schwach. Die Jünger haben viel Selbstvertrauen. Aber wie schwach sie sein können, wenn es ernst wird, wenn es drauf ankommt, das wissen sie noch nicht. Und das genau führt mich zu dieser großen Hätte-Frage zurück. Welchen Unterschied hätte es gemacht, wenn die drei wach geblieben wären und gebetet hätten? Natürlich hätten sie vor allem auch für Jesus da sein können, aber ich glaube, das ist nicht das Entscheidende. Jesus hatte bei seinem Vater im Himmel und im Gebet dort alles, was er brauchte. Der entscheidende Hinweis steckt in dem, was Jesus in Vers 41 sagt. Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Meine These ist: Wären die Jünger wach geblieben und hätten wie Jesus die Zeit genutzt, dann wären sie auch wie Jesus vorbereitet gewesen auf das, was dann jetzt in den folgenden Stunden kam. So wie Jesus jetzt auch vorbereitet gewesen war. Dann hätten sie vielleicht den Mut gehabt, nicht zu fliehen, als Jesus verhaftet wurde. Dann hätte Petrus vielleicht wirklich die Kraft gehabt, zu Jesus zu stehen und ihn nicht zu verleugnen. Denn wären die Jünger nach Karfreitag vielleicht nicht so in eine Depression und eine Starre verfallen und hätten es nicht gebraucht, dass Jesus sie erst noch wieder aus ihren Löchern rausholt. Es bleibt Spekulation, aber man kann festhalten, sie haben die Zeit nicht genutzt. Und so bestanden sie die Prüfung nicht. Gott sei Dank war das für Jesus kein Problem. Und die Jünger lernten ja auch aus ihrer Schwäche, die sie an sich selbst erlebten, und aus ihrem eigenen Versagen. Und trotzdem bleibt die spannende Frage, was passiert wäre, wenn sie die Zeit genutzt und sich vorbereitet hätten, wie Jesus. Ein ganz kurzer Einschub noch, so ein bisschen theologisches Know-how, das ganz hilfreich sein kann für diese Stelle auch noch. Im Griechischen gibt es für das Wort Zeit zwei verschiedene Begriffe. Auf der einen Seite spricht man im Griechischen vom sogenannten Chronos. Und dieser Begriff, der ist relativ ähnlich unserem Verständnis dem, was Zeit bedeutet. Und andererseits gibt es im Griechischen aber noch den sogenannten Kairos. Das meint so einen ganz entscheidenden Moment. Eine sehr, sehr schmale und begrenzte Zeit. Chancen meint das. Chancen, die man nutzen kann oder die aber verstreichen, wenn man sie nicht nutzt. Zeitpunkte, zu denen ganz Entscheidendes passiert. So wie das hier im Garten Gethsemane auch war. Das war ein Kairos, eine Gelegenheit. Jesus nutzte die Chance, um sich vorzubereiten. Die Jünger ließen sie verstreichen, sie nutzten sie nicht. Und das führt mich auch wieder zurück zu uns, und zu der Passionszeit, in der wir gerade sind. Auf der einen Seite ist die Passionszeit eben ein Chronos, eine längere Zeitspanne, eben die Wochen bis Ostern. Und gleichzeitig ist die Passionszeit aber auch gewissermaßen ein Kairos, eine Gelegenheit, die wir nutzen können und sollten. Denn auch für uns gilt, glaube ich, das, was Jesus seinen Jüngern sagt. Der Geist mag willig sein, aber das Fleisch ist immer wieder schwach. Und wie den Jüngern tut, beziehungsweise täte es uns auch gut, wenn wir uns auf Karfreitag und auf Ostern vorbereiten. Da sind wir wieder beim Fasten bei der Thematik. Ich glaube, das Entscheidende dabei ist eben, sich Zeit freizuschaufeln, durch Verzicht oder sonst wie, und vor allem sie zu nutzen. Und ich glaube, das Nutzen, das kann man in zwei mögliche Richtungen machen. Das haben wir gerade auch in den Beispielen am Anfang schon ein Stück weit gehört. Zum Ersten kann man ganz bewusst in dieser Zeit Dinge tun und Dinge einüben. Das können ganz verschiedene Sachen sein. Für mich ist es aktuell das Thema Gebet und auch ein Stück weit der Gebetskampf. Bei dieser Stelle im Garten Gethsemane, da muss ich immer wieder an meine alte Studienzeit denken. Ich habe das in manchen Predigten schon ab und an erzählt. Damals, als ich nachts joggen ging und dort mit Gott meine Gebetskämpfe ausgefochten habe. Ihm meine Fragen, meine Zweifel und meine Ängste vor die Füße geschmissen und mich aber immer auch wieder in seine Hand und unter seinen Willen gestellt habe. Das hat mir damals in dieser Zeit sehr viel Kraft gegeben und es hat mich sehr geprägt. Und ich merke heute allerdings, dass ich desbezüglich nachgelassen habe. Dass ich, in dem Beispiel gesprochen, schlafe, statt zu wachen und zu beten. Und ich merke auch, dass Gott mir das Thema Gebet in den letzten Wochen und Monaten immer wieder vor die Füße wirft. Und mein Plan für die Passionszeit ist, dem nochmal nachzugehen und mir ganz gezielt Zeit dafür zu nehmen. Auf der anderen Seite kann man die Passionszeit aber auch nutzen, um ganz bewusst Dinge zu lassen und anders zu machen. Mal kurz gucken. Ja, das ist hier sehr gut. Und eine ganz charmante Idee dazu, die stammt von meinem ehemaligen Examenslernpartner, Andi aus Greifswald. Der hat letzten Sonntag dort in der Gemeinde eine Predigt gehalten zu dem Vers aus 1. Johannes 3, Vers 8. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Hört euch die Predigt gerne mal an. Die gibt's auch im Internet zum Angucken und zum Anhören auf greifbar.net. Das ist übrigens auch die Gemeinde dort, wo Carla und ich viele Jahre gewesen sind, in Greifswald. Aber jedenfalls, mit dieser Predigt zusammen hat Andi ein Experiment ins Leben gerufen. Und das hat was mit so weißen Gummiarmbändern zu tun. Hier in dieses Armband ist dieser Vers eingraviert. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und Andi hat damit eine Challenge für die Passionszeit gestellt. Er hat gesagt, man soll sich in der Passionszeit eine Sache aus dem Leben aussuchen. Ein Bereich, der noch nicht von der Liebe Gottes geprägt ist. Oder eben auch eine Art von Sünde, etwas, was einem leicht passiert. Eine Sache soll man sich aussuchen. Andi benutzt in seiner Predigt selbst drei verschiedene Beispiele dafür, was das sein könnte. Vielleicht ein Problem mit Überheblichkeit, vielleicht Probleme mit Pornografie, vielleicht auch Probleme mit Lebenslügen, die immer wieder auftauchen, die man mit sich herumträgt. Zum Beispiel, ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas leisten kann. Wenn man dann in Versuchung gerät oder auf diese Sache stößt, auf diese eine, dann nimmt man das Armband vom Arm und liest diesen Vers. Man betet kurz und gibt es Jesus hin, was einem da wieder begegnet. Und man macht das Armband ans andere Handgelenk. Und immer so weiter. Jedes Mal, wenn einem das wieder begegnet, nimmt man das Armband ab, liest den Vers, betet und tut das Armband ans andere Handgelenk. Und das ist so ein Versuch, bei dem durchaus willigen Geist und dem schwachen Fleisch Gottes Hilfe mit hineinzuholen in diese Situation und damit Sachen anders zu machen. Falls du noch mehr zu dieser Aktion wissen willst, dann sag mir nachher gerne Bescheid. Andi hat dazu ein kurzes Video gemacht, das ich weiter rumschicken kann per Handy. Und Andi verschickt auch solche Armbänder per Post, falls jemand sowas haben will. Einfach sonst Bescheid sagen. Jedenfalls, alles in allem möchte ich dir Mut machen, diese Passionszeit nicht zu verschlafen, sondern zu nutzen. Such dir eine Möglichkeit für diese Wochen, ganz bewusst in deinem Leben etwas zu tun oder etwas zu lassen. Was für dich da gerade dran ist, das weißt du vermutlich selber am besten. Und frag auch nochmal Jesus, was er dazu meint, was gerade wichtig ist. Ich wünsche dir, dass du durch diese Passionszeit wach hindurchgehen kannst, mit Jesus an deiner Seite. Und dass sich in der Passionszeit in deinem Leben was verändert. Genau dort, wo es gerade wichtig und wo es gerade dran ist. Und auch wenn die Passionszeit schon eine Weile läuft, ist jetzt vielleicht trotzdem noch eine gute Gelegenheit, ein Kairos, um bei dem ganzen Fasten und dem Tun und Lassen von Dingen noch einzusteigen. Dafür wünsche ich uns Gottes Führung, Kraft und Leitung. Amen.